zum 616. Mal herzlich willkommen im Sneakpot. Wir haben unser gemütliches Sofa in den Matsch gestellt und kämpfen dort Seite an Seite gegen unbekannte Feinde. Mit mir hier zwei namenlose Soldaten. Hallo.
Sir, yes, sir.
Hallo. Und du bist unser Vorgesetzter, nehme ich an?
Keine Ahnung, auch namenlos.
Genau, Chef Arsch, Chef vom Dienst.
Das klingt ja wieder nach einem ganz großen Vergnügen. Gar nicht. Ja, du hast es gestern sogar ins Kino geschafft, weswegen
ja,
die Aufnahme.
Zweimal in einer Woche, oder? Krass. Ja, letzte Woche Parasite.
Oh ja, stimmt.
Ja.
Das ging gestern so lange und dass du erst nochmal drüber schlafen wolltest. Irgendwie, wie hast du das formuliert gehabt? Ganz gut, wenn wir verschieben. Wie war das denn? Morgen ist auch gut. Noch. Ist mir eh lieber, wenn ich noch eine Nacht über den Film schlafen kann.
Ja.
Ah ja. Das heißt, du hast jetzt ausführlich über 1917 geschlafen.
Richtig.
Kannst uns sagen, worum geht's?
Also wie ausführlich ich drüber geschlafen habe, weiß nicht, aber ich habe auf jeden Fall drüber geschlafen. Also ich meine, erstmal, wie der Titel schon nahelegt, befinden wir uns im Ersten Weltkrieg, 1917 an der französischen Front, britische Truppen und im Zentrum des Filmes stehen zwei junge Soldaten, die sind zwar nicht namenlos, aber sie sind eben jetzt auch, also sie sind vollkommen durchschnittliche Soldaten und die bekommen jetzt einen Sonderauftrag, der von ihnen verlangt, dass sie durchs No Man's Land also irgendwo hin müssen, was erstmal nicht so einladend wirkt natürlich, also abseits quasi des anstehenden Sturms auf die gegnerischen Linien und sowas, müssen sie eben eine Nachricht überbringen. Und ja, da sind sie auf sich alleine gestellt, zu zweit. Und viel mehr Handlung hat der Film eigentlich auch nicht. Also das ist absolut das Gegenteil von dem, was man jetzt einen handlungsgetriebenen Film nennen würde. Und das wird ihm zum Teil auch vorgeworfen. Ist übrigens der aktuelle Film von Sam Mendes, wo ich vorhin festgestellt habe, dass ich von dem alle vorherigen Filme gesehen habe, was mich durchaus auch verwundert hat. Ich meine, gut, klar, sowas wie Skyfall, Spectre und früher mal American Beauty und Jarhead und sowas. Also ist jetzt auch nicht der unbekannteste Regisseur, nicht wahr? Und aktuell, ich weiß nicht, 10-fach Oscar nominiert oder sowas für diesen Film. Und jetzt bei den BAFTAs hat er ja auch abgeräumt. Also geht auf jeden Fall als einer der großen Favoriten ins Oscar-Rennen. Ja, und den wollte ich eben jetzt noch gesehen haben, bevor an meinem Geburtstag am Sonntag Oscar-Nacht ist.
Wow. Yeah.
Wobei, wenn Oscar bei uns ist, ist ja mein Geburtstag schon wieder vorbei. Aber so auf dem Papier steht das so.
Planst du zu schauen?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Letztes Jahr war es so, dass der Leander noch zu klein war, als dass er irgendwie signifikante Stundenzahlen am Stück geschlafen hätte. Und da war das relativ mühsam und da habe ich es dann aufgegeben. Aber dieses Jahr plane ich schon wieder zu schauen, also zumindest in großen Teilen zu schauen. Vielleicht schlafe ich am Anfang ein bisschen und steige dann ein oder sowas.
Wenn's dann relevanter wird oder aufregender.
Genau.
Ah, nee, aber komm nicht am Anfang gleich auch schon immer bei diesem ersten Block irgendwie so beste Hauptdarsteller oder sowas mit?
Nee, also beste Hauptdarsteller kommen ganz im letzten, also in der letzten Stunde kommen die großen Sachen, aber beste Nebendarsteller und so kommen schon ziemlich am Anfang.
Okay.
Also am liebsten sehe ich immer das ganze Ding, aber wenn man weiß, dass man ab 7 wieder kleine Kinder zu versorgen hat oder sowas, dann überlegt man sich vielleicht doch, dass man ein paar Stunden irgendwann mal schläft. Aber das werde ich dann sehen.
Ja.
Ja. Ja, und ich meine, über diesen Film wurde natürlich jetzt auch viel geschrieben. Ich hatte schon vorher mich darauf eingestellt, dass das visuell ganz fantastisch sein wird, auch weil darüber viel gesagt wurde, weil wieder mal Roger Deakins hinter der Kamera war und ich eben schon gehört hatte, dass das total revolutionär ist, was er macht. Und der Film sieht auch unfassbar gut aus. Es ist unfassbar toll, wie die Kamera sich bewegt. Also es gibt so viele Einstellungen, wo du gar nicht verstehst, wie das gehen kann, wie die Kamera sich bewegt. Es ist einfach so faszinierend und hat sowas, also die Idee ist ja auch, dass es so wirkt, als ob es quasi, also nicht so wie bei Birdman, so ohne Schnitt, sondern es gibt eben sehr viele Kamerabewegungen, wo die Kamera um unsere Protagonisten herum schwebt, sie begleitet und eben einen längeren Weg über Hügel, vorbei an irgendwelchen Gewässern und sowas sich fortbewegt und dabei eben auch das so die ganze Szenerie dieses Kriegsgeschehens einfängt mit allen Scheußlichkeiten und so. Und das ist einfach so phänomenal, diese Kamerabewegung. Und dann sind es auch ansonsten so unglaublich schöne Bilder zum Teil, also schön, aber auch schrecklich natürlich. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass an Roger Deakins irgendjemand vorbeikommt dieses Jahr. Also dieser Oscar meiner Meinung nach, das wäre absurd, wenn er den nicht gewinnt. Ja, also und das war so mein erster Eindruck, als ich aus dem Kino kam. Aber darüber hinaus wusste ich noch nicht so richtig, wie ich den Film fand. Also ich war durchaus mitgerissen und fand's spannend und ich habe auch ziemlich viel geweint. Ich habe auch am Schluss noch eine ganze Weile geweint, als der Film fertig war, was ein bisschen unangenehm war, weil wir waren nur zu viert im Kino und die anderen drei sind direkt gegangen, als der Abspann anfing. Und dann standen irgendwie diese vier Kinomitarbeiter, die Reihen aufräumen wobei so viel aufzuräumen gab es jetzt eigentlich gar nicht. Die standen halt da dann mit ihren Mülltüten am Eingang und ich saß noch auf meinem Platz und weinte so ein bisschen vor mich. Ja, und dann bin ich aus dem Kino gegangen und dann war ich erstmal nicht so ganz so sicher, wie ich den Film so insgesamt finde. Ein Vorwurf oder vielleicht zwei Vorwürfe, die dem Film zum Teil in der Berichterstattung so gemacht werden, ist erstens eben, dass er nicht sehr viel Handlung hat. Also dann wurde er, also irgendwo habe ich ihn beschrieben gesehen als empty spectacle oder sowas oder shallow oder irgendwie sowas. Also dass er eben von der Handlung her seicht ist und nicht sehr viel hergibt. Und das Zweite ist, dass er zum Teil sehr deutlich oder er ist insgesamt sehr deutlich in einer Zeit, in der eben Videospielästhetik und Videospiel, also Fortbewegung im Videospiel eben eine Ästhetik ist, die sehr verbreitet ist und die man sehr gut kennt und sowas. Und damit,
ja, gut,
also das ist, was der Film auch verwendet, aber jetzt eben nicht so in dieser Ego-Shooter-Sache oder so, sondern einfach, wie sich bewegt wird, ist halt vieles davon kommt einem sehr wie im Videospiel vor. Und gut, es ist natürlich ein Kriegsfilm und eben auch einer der großen Kriege und so. Also ja, und ich glaube, das führt zum Teil dazu, dass eben Leute dann den Film auch nicht mögen oder negativ darauf reagieren oder so. Für mich ist es so, dass ich, je länger ich über ihn nachdenke, desto beeindruckender finde ich ihn. Und auch desto beeindruckender finde ich diese also die Einfachheit der Handlung. Er ist so, meiner Meinung nach so ein bisschen sowas wie ein Gegenstück zu Dunkirk. Und Dunkirk war ja mein Lieblingsfilm vorletztes Jahr. Mhm. Aber bei Dunkirk ist es eben so, du hast diese kollektive Traumaerfahrung und dann hast du darüber quasi so eine philosophische Metaebene im Prinzip über Zeit und Zusammenhänge und Wahrnehmung und sowas. Und hier ist es so, dass der Film im Prinzip das Gegenteil macht. Er rechnet das runter auf eben die kleinste Einheit, auf den Soldaten, den Einzelnen oder die zwei. Und er bleibt eben so nah bei denen,
Der bleibt die ganze Zeit, habt ihr richtig verstanden, die ganze Zeit bei denen. Also ich hab jetzt nur auf YouTube öfter Vorschläge gekriegt, hier, guck dir an, wie die One-Shot gemacht haben für 1917.
Ja.
Also ich stelle mir das, ich hatte es jetzt irgendwie mehrfach nicht mehr richtig vorstellen können. Der Film geht los, Aufblende die beiden Helden und endet mit Abblende die beiden Helden. Ob die jetzt vielleicht sogar tot sind oder nicht, ist ja was anderes, aber wir sind nur bei denen oder wenn sie mal mit anderen Leuten reden, kurz bei den anderen Leuten.
Ja, genau. Also und zwar, wie gesagt, ich empfinde das nicht so wie bei Birdman, dass es halt so auf Teufel komm raus, es darf keine Schnitte geben oder so. Allerdings diese Making-of-Videos und so, die es dazu gibt, die sind so fantastisch. Also das ist wirklich, das macht so viel Spaß, sich das anzuschauen, wie diese einzelnen Szenen gemacht werden und wie stark das choreografiert ist. Ist es auch so, während man den Film sieht, ist einem auch immer wieder bewusst, wie unfassbar detailliert das choreografiert sein muss, damit das so funktioniert, wie das dann aussieht. Mhm. Also einfach die Planungsarbeit, die in jede Szene geht, ist irrsinnig. Und ja, wir bleiben tatsächlich bei diesen Soldaten und begleiten sie eben und sehen eben auch nicht mehr als das. Also wir bekommen keine Obenansicht dieses Krieges oder sowas. Oder wir bekommen kein breiteres Panorama oder sowas. Und wir bewegen uns mit denen. Und ich finde, dass das sehr, sehr effektiv ist, wie das gemacht ist. Und zwar nicht jetzt so im Sinne von Saving Private Ryan, dass es eben so schrecklich ist, wie nur irgendwie denkbar, sondern einfach, dass es sehr gut eben dieser kleinsten Einheit gerecht wird, ohne jetzt emotional reißerisch zu sein oder so. Und diese Reduziertheit in der Erzählung, die empfinde ich als außerordentlich gelungen. Also ich finde, dass es ich finde nicht, dass der Film seicht ist, nur weil er sich keine Mühe gibt oder ganz im Gegenteil sich dagegen entscheidet, immer noch eine Schicht obendrauf zu packen. Er entscheidet sich eben dazu, es zu reduzieren und reduzieren und zu reduzieren und dann ganz nah bei diesen Figuren zu bleiben. Und ich finde es toll. Also ich finde auch, dass es ein tolles Kinoerlebnis ist. Okay. Ja, also
Nur für mich zum Beispiel, aber die begegnen schon anderen Leuten und so.
Ja, ja, die begegnen anderen Leuten.
In meinem Kopf ist jetzt gerade so ein Kammerspiel entstanden, was man ja dann theoretisch fast auf der Bühne spielen könnte.
Naja.
Wenn man im Hintergrund den Krieg vorbeifahren lässt.
Also das kann man deswegen eigentlich nicht machen, weil so vieles daran geht ja darum, und deswegen ist es ja auch wie ein Videospiel in gewisser Weise, so, sie sind natürlich unter Zeitdruck und es geht darum, dass sie wohin kommen. Also das heißt, sehr vieles geht darum, eben Hindernisse im Gelände zu überwinden, auch mit Leuten zusammenzutreffen, an denen man irgendwie vorbei muss oder sowas. Aber man trifft eben auch auf andere britische Soldaten und sowas. Also es gibt schon ein bisschen Interaktion. Aber grundsätzlich ist eben das einzige Ziel ist, eine bestimmte Distanz zu überwinden. Darum geht's.
Okay.
Ja. Ja, also ich fand's wirklich toll und wenn der jetzt am Sonntag alles abräumt, wäre ich vollkommen einverstanden damit.
Okay. Du hast ja dann doch relativ viele von den Nominierten gesehen.
Ja, ja, also dieses Jahr habe ich wirklich viel gesehen und lass mich noch mal gerade auf die Liste der Best Picture Nominees schauen. Ja, ich meine, es ist ein interessantes Jahr. Ich finde, dass es doch eine ganze Menge wirklich gute Nominierungen gibt, auch in den großen Kategorien insgesamt, dass die Dichte von wirklich tollen Filmen und Darstellerleistungen sehr groß ist dieses Jahr. Und für mich ist es jetzt vielleicht nicht so, dass ich selbst quasi so einen klaren Favoriten habe, wo ich sagen würde, der muss gewinnen, sondern ich fände mehrere unterschiedliche Gewinner sehr okay. Aber ich wäre sehr einverstanden damit, wenn jetzt 1917 bester Film gewinnt.
Okay.
Ja. Ja. Das und auf jeden Fall auch im Kino zu schauen, toll. Also es ist schon ein Film, der sehr belohnt, ihn im Kino anzusehen.
Ja, wenn so viel wie du jetzt über die Kameraarbeit geredet hast und ja, wie besonders genau, das sein muss, das wäre jetzt auch verwunderlich, wenn du dann sagst, ja, oh, das kann man auf dem Handy gucken.
Also der ist bestimmt auch immer noch toll, wenn man ihn dann schaut, aber das ist halt den vollen Eindruck. Was ich auch so toll finde, ist, wie Deakins, ich finde, man ist ja doch jetzt zunehmend, vielleicht auch durch Fernsehkonvention oder so, ist man gewohnt, dass mit unterschiedlichen Schärfen im Bild in vielen Filmen gar nicht mehr so gearbeitet wird. Und das ist hier ganz extrem. Also es ist ganz extrem so, dass eben wie das Bild, wie die unterschiedlichen Bildbereiche sich voneinander absetzen und dann wandern und dann die Kamerabewegung eben gleichzeitig mit so einer Bewegung in den Schärfen verbunden ist. Es ist einfach so fantastisch. Also es macht richtig Spaß.
Okay. Ja.
Also es macht richtig Spaß. Es ist ein Kriegsfilm natürlich. Es gibt Teile, die machen nicht so viel Spaß, aber
ja, natürlich.
Aber es ist auch kein Gemetzelfilm. Ja, also es ist jetzt nicht ein. Ich glaube, er ist ab 12 freigegeben. Es ist kein. Er hat natürlich ein paar Härten in sich, aber es ist jetzt nicht so ein Film, wo man Angst davor haben muss, dass man dann 2 Stunden Kriegsgemetzel sieht oder sowas. Ja.
Okay.
I like. 19. Und die Hauptfigur, oder die beiden Hauptfiguren werden auch von Schauspielern gespielt, die ich nicht kenne, also glaube ich noch nicht gesehen haben, hatte vorher. Und der eine, also vielleicht der zentralste, die zentralste Figur, ein junger Mann namens George McKay, glaube ich, den fand ich auch wirklich fantastisch. Und wie gesagt, das war ein vollkommen neues Gesicht für mich. Extrem gutes Casting und meiner Meinung nach auch sehr klug für diese Rolle, jemanden zu nehmen, dessen Gesicht man nicht so kennt oder der eben nicht schon mit allen möglichen anderen assoziiert ist. Ist irgendwie auch mutig. Ich meine, für jemanden von Sam Mendes Standing dann irgendwie jetzt die Hauptrolle in so einem großen Film mit jemand zu besetzen, den die Leute gar nicht kennen, finde ich schon ja irgendwie mutig, aber meiner Meinung nach genau richtig hier.
Mhm. Der, ja, gerade wenn es so No-Names sein sollen, ne? Also dann.
Ja, genau, ja. Und das ist ganz interessant, weil nämlich immer mal tauchen so Offiziere und sowas auf und die sind dann eigentlich alle mit Leuten besetzt, die man kennt. Also Colin Firth spielt eine kurze Rolle, Andrew Scott taucht mal auf, Benedict Cumberbatch und sowas. Also es sind so lauter große Namen sind dann eben in diesen kurz mal auftretenden Offiziersrollen zu sehen, aber eben diese namenlosen Soldaten, die sind eben, ja, sind totale No-Names, die man so überhaupt nicht kennt.
Kannst du nicht Andrew Scott und Benedict Cumberbatch in einen Film tun? Da erwarte ich doch sofort, dass der eine versucht, den anderen zu fangen. Das geht doch nicht.
Ja, sie treffen sich aber nicht.
Ach so, naja.
Ach ja, Mark Strong ist auch noch dabei.
Natürlich, der ist ja unvermeidlich.
Ja. Ja. Also gut. Toll. Ich fand ihn toll. Schaut ihn an, wenn ihr die Gelegenheit habt und schaut ihn nach Möglichkeit im Kino an.
Okay. Oder ich gehe zu meinem Vater auf dem 84-Zoll-Fernseher, sollte das.
Genau, oder so. Macht das.
Ja. Wie viele Punkte werden das dann?
Aktuell 9. Aktuell 9. Ich sehe Potenzial. Ich will ihn auf jeden Fall nochmal anschauen. Am liebsten würde ich ihn nochmal im Kino anschauen, aber ob das jetzt geht momentan mit der Kleinkind-Baby-Dings-Belastung, aber.
Oh, du hast ja einen Lauf gerade, also das.
Ja, okay, aber das war jetzt natürlich auch rausgepresst noch schnell vor den Oscars. Die Begeisterung da hier im anderen Teil der Familie war nicht so groß dafür, für meine Kinoaktivität. Zumal abends ins Kino, das trauen wir uns im Moment noch nicht, weil der Leander, wenn er zum ersten Mal wieder aufwacht, dann will er seinen Vater ja nicht sehen. Und dann wird fürchterlich geschrien, wenn dann die Mama nicht da ist. Und deswegen versuchen wir es im Moment, wenn ich ins Kino gehe, eher so, dass ich eben so um 5 oder um 6 ins Kino gehe, so dass ich dann eben zur Bettgehzeit wieder da bin und dann eben den Abend da bin. Ja.
Okay. Aber so den Spätnachmittag dann
mit. Das geht einigermaßen, ja.
Und ins Bett bringen?
Ins Bett bringen haben wir beim Leander noch nicht probiert. Also ins Bett bringen nachmittags schon, aber abends wäre, glaube ich, noch problematisch momentan.
Okay. Das ist noch ein Business.
Genau, das machen wir zu zweit eben jetzt mit beiden Kindern. Das kompliziert natürlich die Sache ja auch ein bisschen. Die Lydia will ja auch irgendwie ins Bett gebracht werden. Insofern ist es so, dass wir meistens zu zweit beide Kinder ins Bett bringen Und gut, wenn der Marc arbeitet, dann bringe ich eben beide Kinder ins Bett und das geht auch ganz okay. Mhm. Aber der Marc alleine beide Kinder, das hatten wir bisher noch nicht.
Okay.
Ja. Jo.
So denn.
Ja. Jo. So viel zu 1917.
Ich versuche jetzt verzweifelt eine kluge Übergleitung von beide Kinder zur Droge der Wahl, aber mir fällt nichts ein, was nicht irgendwie halbherzig und doof ist.
Ja, genau. Das tötet immer die meisten Überleitungen.
Halbherzig und doof ist doch okay.
Was?
Damit kann ich arbeiten.
Ah, das klingt nach
ja.
Kohlensäurehaltigem Frischgetränk. Frischgetränk? Habe ich gerade Frischgetränk?
Frischgetränk, ja, ich habe ein alkoholfreies, kohlensäurehaltiges Frischgetränk.
Frischgetränk, ist das sowas ähnliches wie Frischkäse?
Hefe-Frischgetränk. Ja, ähnliche Kulturen.
Ja, na, okay.
Nee,
ich habe ja meine Auswahl vorhin schon auf Instagram veröffentlicht.
Mhm. Es gibt jetzt immer noch den Sneakpot Instagram-Account?
Ja, natürlich.
Jetzt weiß ich,
Ich war ja noch nie auf Instagram, insofern. Ich habe den Account auch noch nicht gesehen.
Immer noch nicht. Haben wir dir nicht sogar das Passwort geschickt?
Oh ja, kann sein.
Du müsstest das Passwort eigentlich haben. Du kannst dich dann damit einloggen.
Sollte ich mal. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Ja, vermutlich wie bei all diesen Dingen, aber okay. Ja,
du musst da so eine App haben und dann musst du da so Sachen eingeben und dann bist du drin.
Okay,
also ich werde mal nach. Um Boris Becker zu zitieren, das war ja einfach. Bin ich schon drin?
Bin ich schon drin? Ja.
Oh, ihr 90er-Kinder.
Okay, also ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich den Quark, das Herrengedeck oder den Manhattan nehme. Ich werde mich für das Herrengedeck entscheiden. Ich habe ein Punk IPA von Brewdog und eine Flasche mit Mitchers Rye Whisky.
Ich denke, das war der, den neulich alle gekauft haben im Cocktail.
Das war der, den neulich in der Cocktailgruppe alle gekauft haben und ich war einer von den allen. Und ich habe ihn bisher noch gar nicht pur getrunken. Ich habe ihn bisher in einen Drink reingerührt, aber noch gar nicht pur probiert. Und das werde ich jetzt nachholen.
Na, dann lass uns teilhaben.
Ja, warte, ich muss jetzt mal diesen Korken hier.
Ups. Das ist ja schon spektakulär. Das klingt so, als sei die Hälfte auf dem Tisch gelandet.
Ja, habe ich auch kurz gedacht, aber mein Hemd ist noch trocken. Das ist, glaube ich, gut gegangen. Wenn die Flasche voll gewesen wäre, wäre das so gewesen. So, mal versuchen hier. Mhm. Sehr mild, erstaunlich mild für den Rye. Fast ein bisschen süß, bisschen karamellig. Anders, als ich es erwartet hätte. Ist nett, ist wirklich nett. Gucken, wie das dann geht, wenn ich gleich noch das IPA aufmache, aber das sehen wir dann. Lass uns derweil zum nächsten Thema gehen. Oder nee, Claudia hat noch kein Getränk am Start. Gibt's wieder, wie war's, belangloser Tee oder so ähnlich?
Besonders
belanglosen Tee. Ich weiß nicht mehr genau. Belanglos war wahrscheinlich mein Wort. Ich glaube, du hast dann freudlos geschrieben. Auf die Website. Ja,
das kann ich sagen.
Freudloser Tee ist auch sehr gut.
Nee, ich habe nur Wasser dieses Mal. Es muss so schnell gehen, also.
Okay.
Jo.
So, jetzt hab ich noch freudloser Tee.
Ich bin mir nicht sicher, ob du nicht auch freudlos gesagt hast. Es war auf jeden Fall irgendwie so ein Wort, was ich da nicht erwartet hatte.
Das bringt uns direkt zum nächsten Film. Claudia, du hast einen spanischen Film geschaut, deren deutschen Titel ich jetzt aufsagen kann, aber den spanischen nicht. Der deutsche ist Leid und Herrlichkeit. Der spanische hat mir das rausgegoogelt.
Ja.
Ja, der steht da. Dolor y Gloria.
Ah.
Oder so ähnlich, ja genau. Ja, ist der aktuelle Almodóvar, mit dem ich ja durchaus meine Schwierigkeiten habe mit dem Herrn. Also nicht alles von ihm liebe ich, zugegebenermaßen. Vor allen Dingen, wenn es lustig werden soll, dann kriege ich häufig Schwierigkeiten. Also sein Sinn für Humor und meine sind jetzt nicht so kompatibel.
Von ihm auch dieser Flugzeug-Albern-Quatsch?
Genau, oh mein Gott. Ja,
den habe ich immer so mit dem Mauscursor so drüber gehangen und gedacht, gucke ich mir das jetzt an oder ist es zu quatschig? Ich habe es dann doch nie geguckt, aber okay.
Zu quatschig. definitiv zu quatschig. Ja, und den wollte ich jetzt auch noch gesehen haben, eben auch alles hier im Dienste meiner Oscar-Vorbereitungen, weil Antonio Banderas, der die Hauptrolle spielt, ja auch für den Actor in a Leading Role nominiert ist und der Film ist auch für den Internationalen Film Oscar nominiert. Allerdings in beiden Kategorien, denke ich, hat der Film keine Chance, weil so wie ich das sehe, Actor in a Leading Role auf jeden Fall Joaquin Phoenix gewinnen wird und International Film auf jeden Fall Parasite gewinnen wird. Aber okay, zwei Nominierungen. Ich stelle übrigens gerade fest, dass ich dieses Jahr tatsächlich alle fünf Filme mit bester Hauptdarsteller gesehen habe. Ich glaube nicht, dass das vorher schon mal der Fall war vor der Oscar-Verleihung. Ja, also in diesem Film geht es um einen Regisseur, der, gespielt von Antonio Banderas, der langsam so ein bisschen in die Jahre kommt und ja, gewisse Ereignisse, ich will da natürlich nicht so viel verraten, also gewisse Ereignisse in seinem Leben verarbeitet, auch seine Kindheit, sich sehr stark an seine Kindheit erinnert und er hat auch mit ein paar gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Und letztendlich ist es einfach ein Film übers Altern in einer bestimmten Position. Also er war sehr erfolgreich, ist sehr anerkannt, aber es gibt Dinge in seiner Vergangenheit, denen er sich so nie gestellt hat und er ist ein unglücklicher Mensch aus Gründen, die man dann feststellt. Und es geht eben sehr viel auch darum, wie, also er ist schwul, es geht darum, wie er das, naja, sagen wir, wie er das Schwulsein am Anfang als Kind noch, als Junge erfahren hat und wie es dann sich weiterentwickelt hat und so. Mehr muss man nicht wissen zum Film. Es ist auf jeden Fall so, dass diese Darstellerleistung von Antonio Banderas wirklich eine sehr beeindruckende ist und eine sehr zurückhaltende. Also daran ist nichts Übertriebenes. Es ist eher eine also ja, zurückhaltend ist eigentlich schon das richtige Wort. Es ist eher eine, also im Englischen würde ich jetzt sagen tender oder ich weiß nicht, deutsch zärtlich trifft es nicht so, ebenso behutsam ist es, wie das dargestellt wird. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, es gibt natürlich viele, die jetzt sagen, wie viele Filme über das Leiden von alternden weißen Männern brauchen wir denn? Gerade dieses Jahr natürlich, wenn wir jetzt auf die Nominierungslisten sehen, gibt es eine gewisse Häufung. Aber das ist einfach so berührend gemacht und so, ja, es ist auch eine gute Geschichte, die erzählt wird. Und mich hat das wirklich sehr bewegt. Also obwohl ich viele Vorbehalte habe, was Almodovars Ästhetik angeht, war in dem Film nichts, was mich abgestoßen hat. Und ich mochte ihn wirklich sehr. Ich finde, es ist ein sehr schöner, sensibler, beeindruckender Film, den man wirklich sehr gut anschauen kann mit einer brillanten, zentralen Darstellerleistung von Antonio Banderas. Also auf jeden Fall eine Empfehlung.
Okay, cool.
Ja.
Hast du den auch im Kino geschaut, oder?
Nee, den habe ich auf Amazon, habe ich ein paar Euros dafür
okay
gezahlt.
In den Hut geworfen.
Genau, weil ich ihn gerne sehen wollte und ich bereue es nicht. Ich war vorher ein bisschen so, also wenn man mit Regisseuren auch schon mal ordentlich Probleme gehabt hat, dann ist es ja immer so, wenn man was für sie zahlt, dann.
Ja. Also extra zahlt.
Wir sind das ja auch nicht mehr gewöhnt, gell? Wir sind jetzt so Netflix und Prime geschult.
Das verdirbt einen schon, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich habe jetzt ist so ein bisschen die Ausnahme, jetzt vor der Oscar-Verleihung und Ende des Jahres habe ich noch mal eine ganze Menge potenzielle Best-of-Filme angeschaut, weil ich daran eben an meiner Best-of-Liste gearbeitet habe. Und da habe ich dann auch für ein paar Filme gezahlt. Aber ansonsten muss ich zugeben, dass ich das nicht so viel gemacht habe dieses Jahr. Man lässt sich dann doch sehr stark von Prime und Netflix vorkonditionieren, was man überhaupt anschaut.
Ja, es fühlt sich dann, also für mich jedenfalls manchmal dann so an, als gäbe es den Film gar nicht, wenn es ihn nicht da gibt.
Ich finde immer, es ist dann was Besonderes, wenn ich Geld dafür ausgebe.
Ja,
dann muss es besonders neu sein oder so.
Ja.
Meistens erkauft man sich ja damit wirklich nur irgendwie dieses, ich will das aber jetzt. Weil ansonsten könnte man es ja auch bei wer streamt es, auf die Watchlist setzen und warten, bis es auftaucht, aber.
Genau.
Ja. Ja. Ja, und eben, bei mir ist da auch noch so eine Sperre. Ich meine, es ist was anderes, wenn du eine DVD oder so gekauft hast und, oder überhaupt ihn gekauft hast, meinetwegen auch gestreamt. Aber wenn du ihn eben nur geliehen hast, dann da irgendwie für 3,99 zu zahlen oder sowas. Da schlucke ich dann meistens doch ein bisschen. Ja.
Ah, nee, das sehe ich immer so wie Kinobesuch ist auch nur Film geliehen, also und
kostet. Ja, aber es ist halt.
Es kostet dreifacher oder so.
Aber es ist halt kein Kinobesuch. Ja? Und es fühlt sich auch nicht wie ein Kinobesuch an. Und wahrscheinlich, während du es anschaust für 3,99, surfst du im Internet oder sowas.
Ah, ja,
ist doch so, oder?
Schließen Sie mal nicht von sich auf andere.
Ja, okay. Nee. Schließen Sie mal nicht von sich auf die meisten anderen Leute auch wenn das trotzdem zutrifft.
Okay, nee, also das kann ich für mich tatsächlich verneinen. Nee, wenn ich einen Film ausleihe und am Fernsehen, ich habe dann auch immer so meinen Rhythmus, dass ich dann meinem Smart Home gelöt sage, dass ich gerne mein TV-Setting hätte und dann wird das Wohnzimmer sehr dunkel und ein bisschen bläulich in der einen Ecke. Und dann ist so dieser Modus von, ich bin jetzt im Film-Guck-Modus und dann ist das Handy auch auf der Seite und dann
ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Nee, bei mir ist häufig so, dass ich dann irgendwie noch was nachschlage zum Film oder irgendwie so. Das mache ich schon zugegebenermaßen relativ häufig. Und das ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum ich, wenn ich jetzt ins Kino gehe, wie jetzt in der letzten Woche zweimal, es doch mehr genieße, weil ich das nicht mache. Also insofern wäre natürlich die Konsequenz, die man daraus ziehen sollte, ist, es nicht mehr zu tun. Aber ja, wir alle wissen ja, wie das ist mit Dingen, von denen wir wissen, dass es besser für uns wäre, es nicht zu tun. Und wir tun es trotzdem insofern. Ja.
Ja, mir geht's auch so, wenn ich hier einen Film zu Hause gucke, ich bin ja auch der große Unterbrecher und dann auch nicht weiter gucke oder einen Tag später weiter gucke. Jetzt war ich neulich mal wieder im Kino und es ist halt schon so, man kann halt nicht Pause machen, man guckt's einfach durch und hinterher ist mir auch aufgefallen, was für ein großer Genuss das eigentlich ist, das so entspannt fertig zu gucken. Es kommt keiner rein, es redet keiner, es kommen keine Nachrichten, es ist alles, ja, es ist jetzt hier das Kino, mehr nicht. Das ist schon schön.
Ja. Ja, ich neige ja auch dazu, also jetzt gut, wenn ich jetzt einen Film ausleihe und 3,99 dafür gezahlt habe, dann nicht. Aber ansonsten neige ich schon auch dazu, beim Filmschauen zu bügeln und zu nähen und Wäsche zu falten und dann noch mal in den Keller zu gehen und noch die nächste Ladung Wäsche rauszuholen und dann durchzusortieren, aufzuhängen, keine Ahnung. Liegt ja auch einfach daran, eben mit so einem kleinen Kind im Moment, also abends dann ab 9 oder 10 ist die einzige Zeit am Tag, wo ich die Hände frei habe. Es gibt ja keine anderen Zeiträume. Und da muss ich ja diese Sachen machen. Und es ist auch die einzige Zeit, wo ich einen Film schauen könnte. Insofern, solange die Nachtstunden sich nicht irgendwie multiplizieren auf unerklärliche Weise, ja, ist es halt jetzt erstmal so.
Ah, du darfst dich einfach nur nicht mit Schlafen vertrödeln, das frisst die ganze Zeit. Dieses Schlafen, das nimmt die ganze Nacht ein, das ist total unproduktiv.
Zu diesem Schluss bin ich schon auch gekommen, allerdings es frisst im Moment etwas an mir, dass ich häufig eben bis 1 oder 2 noch irgendwas fertig mache und dann eben wieder um 7 mich um die Kinder kümmere.
Ja.
Es ist zu wenig Schlaf für mich eigentlich, muss ich sagen.
Ich habe diesen Tipp möglicherweise nicht ganz ernst gemeint, ja.
Ich weiß. Aber so ein bisschen die Konsequenz ist das tatsächlich leider.
Ja.
Ja. Ja.
Naja,
ja, so ist das.
Noch Punkte für Leid und Herrlichkeit
geben? Ich gebe 8 Punkte.
Okay.
Ich mochte ihn wirklich, ja.
Oh, das klingt doch sehr gut. Während du dir am kommenden Sonntag für die Oscarverleihung die Nacht um die Ohren schlagen wirst, haben Bob und ich uns letzten Sonntag, also auf Montag, die Nacht um die Ohren geschlagen. Da schummeln wir jetzt eine neue Kapitelmarke rein. Denn wir haben den Super Bowl geschaut. Oder ja. hast du komplett geguckt, Bob? Wir haben nicht zusammen geguckt, wir haben es nur festgestellt, dass wir beide geschaut haben.
Ich habe 3 Quarter in der Nacht geguckt und 1 dann am nächsten Morgen.
Ah, das heißt, du hast nicht so wie ich gemacht. Ich habe auch, nein, dieses Jahr habe ich alle geguckt, aber ich habe ganz oft schon 3 Quarter geguckt. Das erste, das zweite und das letzte, weil ich das dritte eigentlich immer verschlafe, aber diesmal habe ich alle geschafft.
Nee, ich bin tatsächlich auch sehr wach und sehr aktiv dabei gewesen und habe dann aber bewusst nach dem 3. Quarter entschieden, dass ich morgen doch arbeiten muss und dass das alles jetzt zu weit führt. Und dieses 3. Quarter, dieses 4. Quarter zieht sich ja auch oft dann ewig. Dann nehmen sie die ganzen Timeouts und
ja, das kann aber schon mal.
Das, also das war zumindest so meine Befürchtung, dass ich dachte, das ist jetzt nicht nochmal mit 1/2 Stunde getan oder so. Das geht jetzt nochmal 1 ganze Stunde oder so.
Ja.
Ich glaube, im Endeffekt waren es so 45 Minuten oder so.
1/2 Stunde, ja.
Ja, und da habe ich dann bewusst, ohne dass ich eingeschlafen gewesen wäre, vorher beschlossen, das reicht jetzt, den Rest gucke ich morgen früh, und das habe ich dann auch so gemacht.
Okay.
Und ja, war okay.
Ja.
Aber ich hätte mich sehr geärgert, wenn ich das 3. Quarter nicht gesehen hätte.
War schon gut.
War schon.
Mann.
War schon nochmal unerwartet. Also was heißt unerwartet, nicht ganz, aber so, man hatte nicht mehr daran geglaubt, dass das passiert, was dann passiert ist. Wie fandst du die Halbzeitshow? Oder willst du noch was zum Spiel sagen?
Ich fand das Spiel, gutes Spiel, ohne jetzt so überragende Highlights. Also es war halt ein gutes Footballspiel, es ging viel und her, es war deutlicher Punktewechsel, es war nicht klar, einer ist mit 100 Punkten weg und wer kann es auch ins Bett gehen, sondern es war so ein spannendes Spiel, aber so diese ganz großen Highlights, dieser, weiß ich nicht, One-Handed-Catch oder irgendeine Interception, die dann zu einem Touchdown zurückgetragen wurde oder sonst irgendwas, das war nicht so dabei, so dieses.
Es waren auch ganz wenig weite Pässe, die danach irgendwie ein Touchdown geworden sind oder so, diese Klassiker, wo einem die Kinnlade runterfällt, so was gab's echt.
Ja.
Es war viel kurzes Laufspiel, hier mal 5 Yards, da mal 8 Yards, sowas.
Ja, aber ein sehr solides Spiel. Es war halt, also wenn man so ein bisschen genauer hinguckt, waren halt viele kluge taktische Entscheidungen, Bande, Blocks und so Sachen. Also ich habe jetzt diese Saison relativ viel geschaut. Ich finde, dann entwickelt man auch immer so noch ein bisschen besseres Auge und kann einfach noch genauer antizipieren und weiß, wo man ungefähr hingucken muss. Und man sieht halt eben noch ganz andere Sachen, wenn plötzlich jemand von ganz rechts nach ganz links hinter der eigenen Blockline herläuft und dann einen umwirft und dann rennen sie aber trotzdem auf der anderen Seite. Das, so Sachen finde ich halt total großartig. Und da waren ein paar Sachen dabei, die, ja, es jetzt nicht in Highlight Reel der besten Super Bowl Momente schafft, aber war schon ein sehr schönes Spiel.
Ja, das stimmt. Außer vielleicht dieser Formations-Dance-Move am Schluss.
Den habe ich so gefeiert.
Das war.
Ich hab mit meinem ehemaligen Mitbewohner geschaut. Da haben wir beide natürlich, sind unsere Formationsherzen übergegangen. Ja. Muss dir vorstellen, diese Angriffslinie steht da und dahinter standen 4 Leute, Quarterback und noch 3 andere. Und wie auf Kommando drehen sie sich einmal um die eigene Achse rechts rum.
Alle gleichzeitig.
Oder nee, links rum. Ja, egal. Und dann alle gleichzeitig rutschen ein Stückchen an und dann geht der Spielzug los. Irgendwie nach einer, also sie müssen dann noch 1 Sekunde stehen oder 1,5. Und die machen halt diesen Move und dann geht der Spielzug los und so halt so.
Ja, die haben halt einfach die
was war Gegner das denn?
Verwirrt, indem sie einfach nochmal alles für 50 Zentimeter nach rechts geschiftet haben.
Genau.
Und die Gegner drüben so, was? Und dann geht der Spielzug los. Und das, irgendwie war das cool, weil das so, als hätte irgendein unsichtbarer Taktgeber geschnipst, so jetzt und dann zack. Klappen sie alle so einmal um, das sah total witzig aus. Und auch die Moderatoren waren vollkommen aus dem Häuschen so, was war das denn gerade? Was haben die denn da gerade gemacht? Sagt man.
Vor allen Dingen, wenn das so, also es war halt noch nicht so, okay, jetzt kommt gleich der Snap, sondern so, ja, die laufen jetzt hin und man guckt so mit halbem Auge hin und huch, was haben die denn jetzt gemacht? Und dann geht's aber auch schon los und ja, war sehr gut.
Das war auf jeden Fall für eine Überraschung, hat es gesorgt, ja. Ja, nee, wie fandst du die Halbzeitshow?
Okay.
Ja,
also
ich jetzt auch sagen. Also irgendwo auf Twitter flog mir noch entgegen, dass J-Lo mittlerweile auch 50 sei. Ich habe das nicht nachgeprüft, ob das stimmt.
keine Ahnung.
Wenn man die Tanzperformance und die ganze Show-Einlage von ihr mit dem Hintergedanken guckt, dass die auch nicht mehr die Jüngste ist, dann ist es wieder ein ganzes Stück beeindruckender. Aber ansonsten muss ich sagen, die Musik von J.Lo ist jetzt nicht so 100% meins und von Shakira vielleicht ein bisschen mehr, aber auch nicht so richtig. Mhm. Insgesamt würde ich sagen, das war solide gemacht, aber das hat mich auch nicht vom Hocker gehauen. Letztes Jahr soll so richtig schlecht gewesen sein. Letztes Jahr habe ich nicht geguckt.
Das weiß ich schon gar nicht mehr.
Maroon 5.
Keine Ahnung.
Ja. Und die letzte, die ich als bisschen besser in Erinnerung habe, ist Justin Timberlake gewesen. Aber das hier war jetzt auch so, das werde ich in Kürze vergessen haben.
Ja. Kann mich nur noch an den Rant meines ehemaligen Mitbewohners erinnern, der sich über die vermeintliche Hüftbewegung von J.Lo ausgelassen hat, die halt einfach nichts gemacht hat. Irgendwie Shakira hat ja total gute Bewegung und J.Lo tanzt halt wie so ein Pfosten. Also ist echt krass, wenn du da genauer hinguckst.
Es ist ja,
die läuft halt man sieht Stampf, 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 drehen, Stampf, Stampf, Stampf.
Ja, und sie dreht sich dann so besonders staccato abgehackt mäßig, damit es dynamisch aussieht. Und die Background-Tänzer wirbeln halt ungefähr in der zehnfachen Geschwindigkeit zehnmal so intensiv umher, damit das Ganze nach Bewegung aussieht. Das sieht man schon, wenn man hinguckt. Aber trotzdem, wie gesagt, behalte in Erinnerung, dass sie 50 ist. Sie ist halt auch nicht mehr die Jüngste, ne?
Ja, aber sie konnte es noch nie so richtig. Was ich hingegen viel besser fand, waren die beiden Videos, die sie am Anfang gezeigt haben, als die Teams vorgestellt worden sind. Die sind nämlich von
mit Dwayne The Rock Johnson.
Dwayne The Rock Johnson in einem total coolen Video.
Ja, das war geil gemacht, ja.
Es war wirklich so, als Moderator moderiert das so ein bisschen an und dann kommen die einzelnen Leute raus und irgendwie ein paar Leute jubeln. Also es ist so ganz, wie so auf so einem Laufsteg mit
20 einem Laufsteg Leuten. In einem Club oder so, ja.
Ja, genau, 20, 30 Leute Publikum rechts und links. Und er erzählt halt so ein bisschen über, also oder moderiert das so hin, wie die Teams sind und so weiter. Das ist echt, also das fand ich richtig cool gemacht. Und dann, als der Ball reingebracht wurde, haben sie auch noch so ein Video gemacht mit so einem kleinen Jungen, der halt irgendwie einen
Ball kriegt. Das war der Hammer.
Und dann halt durch alle möglichen Städte läuft und an allen möglichen krass großen Football-Superstars vorbeiläuft und so.
Das ja, und immer verliert er den Ball irgendwie und die helfen ihm dann, ihn wiederzukriegen und so. Und ja, ganz am Schluss ist das dann nahtlos aneinander geschnitten, wie der kleine Junge dann am Schluss ins Stadion kommt und dann reinrennt und dann taucht er halt in dem echten Stadion auf.
Taucht in dem Stadion auf und die anderen Kinder, die er unterwegs gefunden haben, sind mit dabei. Alle tragen die Team-Jerseys, alle Teams sind nochmal da. Das war richtig gut, also.
Das war so Momente, wo man denkt so, okay, da das erinnerte dann an so manche gut gemachten Sachen von großen, so Fußball-WM oder so hatten wir ja teilweise.
Ja, es ist ja ein riesiges
Event und da hat jetzt der Super Bowl mal wieder einen vorgelegt. Das war wirklich toll gemacht, dieses Video.
Ja.
Und der Übergang dann ins Stadion.
Also die beiden Videos kann man sich durchaus auch mal so auf YouTube angucken, wenn man sich nicht so für den da zugrunde liegenden Sport interessiert. Weil die einfach toll gemacht sind. Also.
Definitiv. Ja.
Ja. Gut.
Ich finde es ja immer tragisch, dass man das hier nicht mit amerikanischem Kommentar gucken kann.
Kannst du schon. Muss halt Geld einwerfen.
Ja, muss halt Geld einwerfen.
Also in NFL Game Pass geht das.
Und in den Werbepausen, die ja unvermeidlich und unfassbar zahlreich sind, also wenn noch einer irgendwann das Wort Parship sagt, dann platzt mir der Kopf.
Ja, wobei, also ich fand es bei den anderen Spielen davor viel schlimmer. Jetzt haben die ja nur Faxen gemacht. Die haben ja irgendwie gefühlt 20 oder 30 neue Spots produziert, wo sie einfach sich und die Häufigkeit des Vorkommens ihrer Spots während Football auf den Arm genommen haben. Das fand ja, aber ich auch nicht wirklich. Dann nehmen sie auch die Outtakes so, plötzlich.
Ja, der Schauspieler so kippt bemüht irgendwie so.
Ich fand es so irgendwie nett gemacht, dass sie sich die Mühe gemacht haben, da was Eigenes zu produzieren und auch verstanden haben, dass nicht alle Leute das toll finden, eigentlich niemand, dass dauernd in jeder zweiten Werbepause Parship kommt. Also es gibt wenig, ich gucke auch nicht viel Werbung, aber sonst war nicht viel ironische Werbung, die schon genau auf das angespielt hat, was da gerade passiert.
Ja, okay, also stattgegeben, das ist jetzt nicht die absolut blödeste Nummer, aber es wiederholt natürlich trotzdem die ganze Zeit diesen Slogan und immer ja, diese mega gut aussehenden Pseudo-Singles, die da in der Werbung dich angrinsen und dir ein völlig falsches Bild von allem vermitteln. Das geht einem halt sehr, sehr schnell hart auf die Nerven und Werbepausen sind ja wirklich football-typisch halt alle, weiß nicht, alle Minute oder so.
Wow, drei Minuten. Aber, ja. Was ich viel schlimmer finde, das muss ich jetzt auch nochmal renden, die Check24-Werbung danach. Also immer kurz bevor das Spiel weitergeht, kommt immer noch eine Check24-Werbung und da sitzt auch immer dieser komische Typ mit dem Ball, zweite von rechts, sitzt da und dieser Ball ist halt zu leicht. Der rutscht ihm auf dem Schoß und rollt dann nach vorne und der Football und der ist zu leicht oder rein animiert oder sonst irgendwas, jedenfalls irgendwas stimmt da nicht. Und rechts von ihm sitzt noch eine, die irgendwie, er setzt sich dann so hin und irgendwie ein bisschen krampfig und sie guckt ihn an und fällt dann irgendwann komplett aus der Rolle raus und ist dann einfach nur über diese Gesamtsituation irritiert und passt überhaupt nicht ins Bild. Die linke Seite ist ganz gut, aber die rechte, wo der Typ sitzt und die daneben, geht gar nicht. Das ist schlimm.
Das Gute ist, ich glaube, da hatte ich immer mein Handy in der Hand. Weil sobald diese Parship-Frau kam und mich irgendwie wieder erklärt hat, dass sie jetzt schon zum 67.000. Mal an dem Abend ein neues Date hat, habe ich immer mein Handy in die Hand genommen und habe angefangen, Twitter über den Super Bowl entweder selber voll zu kübeln oder nachzulesen, was andere Leute so meinen. Und habe das erst wieder weggelegt, wenn ich die Moderatorenstimmen wieder gehört habe. Das heißt, ich glaube, ich habe immer die ganzen hinteren 80% jeder Werbepause einfach verpasst, weil ich geistig dann in meinem Handy war. Nur immer die erste, die, wenn der Break kommt und dann direkt diese Parship-Frau in meine Fresse gesprungen ist, da hatte ich das Handy nicht schnell genug in der Hand. Ja, egal. So ist das. Also, Super Bowl. Nachgucken lohnt jetzt nicht mehr so richtig, aber wir wollten das trotzdem hier mal zu Protokoll gegeben haben, wie wir das erlebt haben.
Nee. Also, wie gesagt, die beiden Videos vorweg, wenn die Halbzeit schon interessiert und dann gibt es die 11 Minuten oder 15 Minuten Zusammenfassung, wenn man Spielzüge sehen will. So, und das kostet dann auch nicht die ganze Nacht und zwei Tage Jetlag.
Das stimmt, ich habe auch, ich glaube, ich bin am nächsten Abend, bin ich irgendwie so um 21.40 Uhr oder so, lag ich im Bett. Mach ich auch nicht so oft.
Ich noch früher. Du hast hier jetzt in unsere Shownotes geschrieben, dass du über den 36C3 sprechen möchtest. Du warst aber nicht da, oder?
Nee, ich war nicht da, leider. Das ist immer ein großes Leider, wenn man da nicht hingeht, aber
das ist, nochmal ganz kurz.
Das ist der jährliche Kongress aus Computerclubs. Findet mittlerweile in Leipzig statt, immer traditionell zwischen Weihnachten und Silvester. Also beginnt, naja, das ist immer nicht so genau festzustellen, beginnt irgendwie mit... Ich glaube, Tag 1 ist der 27.12. und dann der letzte Tag ist der 30. Aber es gibt da immer noch einen Tag minus 1 und einen Tag minus 2. Also wenn man will, kann man das schon Anfang Dezember aufkreuzen fast. Und das ist dann viel Nerdtum und viele Talks, die man sich dort anhören kann. Und zu allen möglichen Themen, zu sehr technischen Sachen, zu sehr politischen Sachen, zu irgendwelchen Themen, alles Mögliche gibt es da. Und ich habe jetzt im Nachhinein, alle diese Talks sind online auf YouTube oder auf media.ccc.de und ich habe viele schon geguckt und ich würde jetzt mal nur mal schnell so meine 3-4 Highlights kurz ansprechen wollen, von denen ich denke, dass man da mal reinschauen kann. Hast du irgendwas geguckt vom 36C3, Stefan?
Nee, gar nicht. Ich wüsste auch nicht, nach was ich da suchen soll, was ich schauen wollen würde.
Okay, irgendwie. Dann versuche ich es mal. Der erste Talk, der mir in den Sinn springt, ist Hirnehacken von Linus Neumann. Linus Neumann kennt man ja als Podcaster mit Jim Pischloff zusammen macht der Logbuch Netzpolitik. Oder man kennt ihn vielleicht auch daher, dass er der Sprecher des Chaos Computer Clubs ist und in dieser Funktion gelegentlich mal als Experte zum Thema Computer gelöt.
Ins ZDF mal für die heute Sendung ein Computer.
Ins ZDF mal sein Gesicht halten darf oder auch mal als Experte in so Bundestagsausschüsse oder sowas eingeladen wird. Also halt könnte man schon ein oder andere Mal begegnet sein. Hier hält er einen Talk darüber, warum Phishing und andere Attacken, die die Computersicherheit gefährden, aber die auf den Menschen als Schwachstelle abzielen. Und das ist ja Phishing, so wenn du dazu gebracht wirst, dass du irgendwie einen dummen Link anklickst oder irgendwo dein Passwort eingibst, wo du es nicht hättest eingeben sollen. Und warum das so erfolgreich ist und warum da teilweise auch Leute, und er macht es am Beispiel von sich selbst, wo er auch mal beinahe oder so gut wie auf sowas reingefallen wäre, warum das so erfolgreich ist und wie das funktioniert und an was die appellieren und wie das gemacht ist. Und das ist sehr aufschlussreich. Und man merkt dann, dass im Grunde jeder dafür anfällig ist, wenn man ihn im falschen Augenblick mit der falschen Mail erwischt, dann kann man da schnell mal draufklicken, wenn man nicht genau aufpasst.
Mhm.
Interessanter Talk, gut gemacht, und Linus Neumann ist einfach ein sehr charismatischer Typ, der einfach sehr routiniert Vorträge halten kann. Das heißt, es ist auch mit Witz und schnell mit den, also einfach gut gemachter Talk, den man gerne gut gucken kann.
Muss man sich da IT-mäßig auskennen oder reicht es, ein bisschen gesunden Menschenverstand zu haben?
Das ist immer schwer zu beurteilen, wenn man so tief drinsteckt in der Materie und das Gefühl hat, man versteht das alles intuitiv, dann kann ich mich immer schwer zurücknehmen und mich fragen, wie man das verstehen würde, wenn man es nicht verstehen würde. Ich denke, dass er das so gut aufbereitet hat, dass man jetzt nicht alles verstanden haben muss, aber es könnte natürlich sein, dass er zwischendurch mit irgendwelchen Fachbegriffen um sich wirft, die ich als gegeben hinnehme, wo andere Leute vielleicht sagen, wovon spricht der Mann? Aber ich denke, es geht nicht so tief rein.
Ist doch Mail und Link und Web und fertig.
Ja, also müsste schon gehen, denke ich. Zweiter Talk von, jetzt müsste ich lügen, wie er heißt, David Kriesel, glaube ich. Ich hoffe, ich habe seinen Namen jetzt nicht verhunzt. Bahnmining heißt der Talk. Geht um die Deutsche Bahn. Und David Kriesel hat mittlerweile einen beeindruckenden Track Record an C3 Talks sich aufgebaut. Er hat vor ein paar Jahren mal Xerox-Kopierer auseinandergenommen und hat gezeigt, dass diese Kopierer seltsamerweise nicht das tun, was man von ihnen erwarten würde, nämlich einfach, du legst ein Blatt hin, sie machen ein Foto quasi von dem Blatt und drucken dieses Foto 1:1 wieder aus, sondern die machen da drauf teilweise Texterkennung. Und wenn die Texterkennung schief geht, dann drucken sie eine Kopie, die nicht identisch ist. Dann hast du eine Kopie, die aber eigentlich keine Kopie ist und dabei können Daten verfälscht werden und so. Also ganz weirde Sachen.
Was? Nochmal?
Ich
drucke einen Text, wo steht Hallo, guten Abend.
Und dann kommt was raus, wo Hallo, guten Abend steht, weil er das O für ein U gehalten hat.
Und dann druckt er ein U.
Also die Details sind mir jetzt auch schwammig. Ich wollte eigentlich nicht über den Talk reden. Ich wollte sagen,
ich drucke ein Foto und der hält das für eine Bibelstelle oder so. Ja, okay, alles klar, jetzt.
Dazu musst du den Talk von vor 3 Jahren gucken. Der heißt irgendwas mit Xerox. David Kriesel Xerox suchen, dann findest du den Talk. Dann hat er vor einem Jahr, glaube ich, Daten gesammelt, indem er ein Jahr lang die Webseite von spiegel.de gescrapt hat und hat geguckt, was man aus den Metadaten über diese Artikel, also Überschriften, Autoren, Veröffentlichungszeitpunkte, Zuordnung zu Tags und Zuordnung zu Ressort und so weiter, was man mit den Informationen, die sozusagen neben dem Inhalt des Artikels noch so die Metadaten eines Artikels, wenn man das ein Jahr lang beobachtet, was man da rauskriegen kann, und das geht dann bis herein, ich will jetzt die ganzen geilen Sachen nicht vorwegnehmen, aber am Ende kriegst du unter Umständen raus, wer mit wem in der Redaktion was hat und wer nicht.
Was?
Ja, also ist beeindruckend, was man mit Data Mining, wenn man genügend Daten sammelt, was man damit tun kann. Auch sehr sehenswerter Talk, der heißt Spiegel Mining. Und dieses Jahr nun Bahn Mining. Was hat er gemacht? Er hat sich im Grunde nur ein Skript geschrieben und hat die API, die die Bahn zur Verfügung stellt, um Abfahrtszeiten an ihren großen Bahnhöfen in ihren Apps und auf Webseiten anzuzeigen. Da gibt es öffentliche Schnittstellen, wo du halt abfragen kannst, jetzt Frankfurt Hauptbahnhof, was fährt da jetzt? Und dann kriegst du ja so Daten zurück wie ICE 599 nach Berlin Ost auf Gleis 17 ist 8 Minuten verspätet. Und diese Daten, wenn man das einfach alle 10 Minuten oder alle halbe Stunde mal abfragt und das dann in eine Datenbank speichert, und das macht man mal ein Jahr lang für alle deutschen großen Bahnhöfe in Städten mit über 6.000 Einwohnern oder 10.000 Einwohnern oder irgend sowas, dann hat man irgendwie am Ende 6 Terabyte Daten in der Datenbank, und dann kann man mal gucken, was man damit anstellen kann. Und zum einen kann man zum Beispiel mal nachrechnen, diese Pünktlichkeitsstatistik, die Bahn immer veröffentlicht, wo es dann heißt, wir sind hier 94% pünktlich, und dann steht da immer so ein kleines Sternchen dran und unten steht, pünktlich ist, wenn der Zug weniger als 6 Minuten Verspätung hatte. Und dann kann man halt gucken, stimmt das denn so? Stimmen diese Zahlen, die sie da veröffentlichen? Wie würde diese Prozentzahl aussehen, wenn man die 6 Minuten dann vielleicht ein bisschen enger fasst, wenn man da 3 Minuten annimmt? Oder was die Bahn halt zum Beispiel auch macht, ist, ein Zug, der ausgefallen ist, also der gar nicht kommt, der gilt nicht als unpünktlich. Der fällt einfach aus der Statistik raus. Und da hat er dann die etwas pointierte Frage so in die Runde gestellt, so, wenn ihr jetzt am Bahnhof steht und der Zug, auf den ihr wartet, der kommt nicht, findet ihr, dass der dann pünktlich war? Und das würde man dann unter Umständen anders sehen als die Bahn, die dann nämlich an der Stelle sagt, na, den können wir in die Statistik nicht aufnehmen, weil da können wir ja keine Zahl dran machen, wie unpünktlich der war. Ist halt Quatsch, weil für die Rechnung, die sie aufmachen, ist das nur ein Boolean, weil ist er pünktlich oder nicht, oder 6 Minuten oder drunter. Und demzufolge, naja, er rechnet das dann nach, und er hat noch viele, viele andere lustige Datenpunkte, von denen man erstmal nicht glauben würde, dass die da drin sind in diesem Dataset, hat er dann doch gefunden und gibt am Ende noch ein paar Spartipps, wie man beim Ticketkauf sparen kann, und untermauert das mit Daten. Auch toller Talk, und vor allen Dingen hat er mittlerweile auch echt Übung, Talks zu halten und die humorvoll zu machen. Auch sehr schön. Der dritte, Automated Crashes, eher kein schönes Thema. Da geht's um die Boeing 737 und jemand, der, oder die 737 Max, muss man ja genauer sagen, da sind ja 2 Flugzeuge abgestürzt. Das war jetzt auch lange in der Presse, weil dieses komische MCAS-System da dazu geführt hat, dass diese Flugzeuge vom Himmel gefallen sind, weil die Piloten nicht mehr damit klargekommen sind, was dieses Flugzeug gemacht hat. Und da gibt es von jemandem, der sich sehr intensiv mit zum einen diesen Details dieses Flugzeugs befasst hat und zum anderen mit so Crash-Analysen. Und der hat alle möglichen Daten gesammelt und erklärt einem mal wirklich von A bis Z, was hat es mit diesem MCAS-System auf sich? Warum ist das schief gegangen? Was hätte Boeing tun müssen, damit es nicht schief geht? Und gibt dann also ein bisschen einen Ausblick, wird dieses Flugzeug nochmal fliegen oder nicht? Kann er natürlich selber auch nicht beantworten, aber er hat da so ein paar Meinungen zu. Und wenn man sich die ganze Zeit vielleicht öfter gefragt hat, also mir geht das immer so, wenn ich solche technischen Gründe für so Sachen lese, dass da Leute umgekommen sind, weil irgendeine Technik nicht funktioniert hat, dann möchte ich immer gerne verstehen, wieso, weshalb, warum. Und das da ist das Video dazu, wo man das wieso, weshalb, warum mal genau erklärt bekommt und hinterher weiß, was ein MCAS ist und weiß, warum das eigentlich nichts Schlechtes ist, aber in diesem Fall, so wie es gebaut war, dann doch schlecht in der Umsetzung ist und warum diese beiden Dinger vom Himmel gefallen sind und was jetzt für ein Bergarbeit vor Boeing liegt, um das alles wieder richtig zu machen. Und die letzte Empfehlung, das Mauern muss weg. Ein
Fußball?
Nee, es geht nicht um die Mauer, sondern um das Mauern, also den Vorgang, Informationen vor uns zu verbergen und sie uns nicht geben zu wollen. Ein Vortrag von Arne Semsrott. Den Namen könnte einem bekannt vorkommen. Ja, das ist der Bruder von Nico Semsrott, der Comedian, der jetzt für die Partei im Europaparlament sitzt. Und auch der Bruder ist politisch aktiv und hat eine Plattform im Internet gegründet, die heißt Frag den Staat. Das ist so eine Plattform, die sich um Abfragen an unseren Staat auf Basis des Informationsfreiheitsgesetz dreht. Das heißt, Informationen, die der Staat hat und die nach gutem Menschenverstand eigentlich, wo man sagen müsste, warum sind diese Informationen nicht öffentlich? Es gibt eigentlich keinen guten Grund, warum die nicht geheim sind. Warum gibt es keine, es sind ja Informationen, die mit unseren Steuergeldern unter Umständen erstellt, generiert oder sonst wie verwaltet wurden. Warum dürfen wir das nicht wissen? Und das Informationsfreiheitsgesetz spricht uns ja eigentlich zu, dass wir das wissen sollten, dürfen sollten. Und Frag den Staat ist halt eine Plattform, die das möglich macht, dass man solche Informationen rausholt aus dem Staat und dann eben geordnet dort veröffentlicht. Und er hat sich auf die Fahnen geschrieben, quasi so einen Kampf für freie Informationen zu führen und zu sagen, dass sowas öffentlich sein müsste alles. Und gibt so ein bisschen einen Rückblick, was haben sie erreicht, was wollen sie noch erreichen, was haben sie Neues gemacht. Und man merkt, dass der Humor in der Familie Semsrott offensichtlich irgendwie, dass die beiden irgendwie haben die denselben Humor, die haben auch dieselben Art vorzutragen. Wenn du Nico Semsrott Auftritt siehst, mit der Art, wie er spricht und wie er seine Witze aufbaut und so, und du hörst jetzt den Talk von Arne Semsrott und du merkst, es ist derselbe Sprechrhythmus, dieselbe Art Gags zu konstruieren, und er hat eigentlich ein sehr ernstes Thema, wo es um Politik und teilweise auch um Sachen geht, wo du sagst, das kann doch nicht wahr sein, dass unser Staat so funktioniert. Das ist so richtige Aufregerthemen teilweise drin, und dann ist das aber aufbereitet mit so einem erfrischenden Humor, auch wirklich ein toller Talk und ein schönes Projekt, Frag den Staat, zumindest finde ich das so, und demzufolge auch ein sehr sehenswerter Talk. Und in dem Archiv, ich weiß nicht, wie viele Talks da dieses Jahr beim 36C3 gewesen sind, mit sicherlich dreistellig sein, locker wahrscheinlich sogar, gibt sicherlich noch viele, viele andere Perlen, das sind jetzt mal die vier, die ich rausgreifen wollte. Und auf media.ccc.de sind ja auch alle Talks der ganzen vergangenen Kongresse, das heißt, es ist mittlerweile eine unglaubliche Schatzgrube an politischen und technischen Talks, wo man sich reinversenken kann, also wer zu viel Zeit hat, da kann man extrem viel Zeit sehr sinnvoll vernichten.
Ja, ob man jetzt irgendwie die 35. Netflix-Serie guckt oder da mal was, am Ende sitzt man da und
am Ende lernt man noch was, das wäre ja nicht das Verkehrteste.
Ja.
Genau, so viel dazu.
Auch was gelernt haben wir von unserem Hörer Felix.
Jetzt oh ja.
Ich gerade nachgucken.
Habe ich letzte Woche schon angekündigt, dass wir darüber nochmal reden werden.
Genau, wir haben vor, bei Folge 613, das ist jetzt 3 Folgen her, uns ein bisschen darüber aufgeregt, dass man ja bei Netflix immer gleich die nächste Folge vorgesetzt bekommt. Das ist in vielen Situationen total angenehm, weil man einfach sagt, boah, jetzt hier wird gebinged und Abspann und Vorspann und Rückschau und ach, alles weg. Ich möchte den Film erleben oder die Serie erleben. Aber es gibt eben auch so Serien, und welche war das denn jetzt? Da waren du und Christoph, habt euch da drüber ausgelassen. Wo so eine schöne Musik war und.
Ja, da ging's um Expanse, das ist auf Amazon Prime, das passt jetzt nicht so ganz ins Beispiel, so. Aber ich hatte das jetzt neulich bei Sex Education, zweiter Staffel.
Und bei The Witcher war das auch.
Okay.
Das war
wo es so ganz melancholische Enden von Folgen gab und man war dann gerade in so einer Stimmung von und dann hat man beschlossen, dass man die Folge jetzt nicht noch eine gucken will, und dann kommt diese Abspannmelodie und es ist vielleicht so ein Song, der gerade in der letzten Szene schon angefangen hat und dann noch in den Abspann reinspielt und thematisch das Thema weiterträgt, und sitzt du da und plötzlich kommt Netflix, bam, und haut dir da irgendwie so einen Trailer oder irgendeine Kacke rein oder will die nächste Folge.
Es geht einfach weiter.
Ja, und du willst eigentlich gerade noch so das ausklingen lassen und dem Gedanken noch so nachhängen, weil es gerade so traurig schön war oder so.
Und bis man die Fernbedienung gefunden hat und das
schafft. Ja, und die Apple TV Fernbedienung, selbst wenn du sie gefunden hast, du weißt ja nicht, warum du sie halten musst im ersten Augenblick. Das, ja, und da kam jetzt dieser Tipp. Hast du ihn gerade parat? Kannst du es vorlesen?
Ja, der automatische Skip zur nächsten Folge auf Netflix lässt sich auf der Webseite, Achtung, Webseite, unter Konto, Profileinstellung, Wiedergabeeinstellung abschalten. Also man geht in sein Konto, dann ins Profil. Da kann man natürlich auch die Mitschauenden mit erfreuen, wenn man das möchte. Also wenn man möchte, dass die immer den Abspann gucken dürfen, da schaltet man das dann aus.
Das ist wirklich ein fantastischer Tipp. Also ich bin nicht so oft bei Netflix auf der Webseite, weil was will man da auch? Gut, das mag anderen Leuten, die vielleicht am Laptop, Netflix guckst. Benutzen, anders gehen. Ich gucke halt immer entweder am iPad oder am Fernseher. Und deshalb, ich bin, glaube ich, nur auf diese Webseite gegangen, um da mal irgendwann meine Zahlungsdaten einzugeben und um die Profile einzurichten, die ich da brauche. Aber ich habe mich da ehrlich gesagt wahrscheinlich nie so genau umgeguckt. Mir ist das nie aufgefallen, dass das geht.
Ja.
Deshalb, ich bin sehr dankbar für diesen Tipp.
Genau. Wer es nochmal nachlesen will, Folge 613 auf unserer Webseite, der Kommentar von Felix. Vielen Dank.
Und damit schließt sich die Akte 616. Oder habt ihr noch was? Ich mal Ulrich Meyer zitieren, der Mann mit der zu engen Unterhose. Zumindest guckt er immer so.
Was?
Nichts. Ich kann immer Ulrich Meyer dissen, oder? Das muss doch mal erlaubt sein. Hast du nicht immer Sat.1 Akte XY irgendwas geguckt? Nee, wie heißt das? Akte so und so? Diese fürchterlich reißerische Boulevard-Pseudo-Nachrichten-Journal-Dings. Grausam. Gibt's das noch? Weiß das jemand?
Keine Ahnung.
Egal. Das soll jetzt nicht unser Thema sein. Also, dann danken wir fürs Zuhören. 616 ist die Nummer dieser Folge. Auf sneakpod.de findet ihr den Artikel dazu, wo die fantastischen Artikeltexte, die Claudia immer schreibt, drin stehen. Man kann immer an dem Text sehr gut erkennen, wenn Claudia mit dabei war, ist der Text gut. Wenn Claudia nicht mit dabei war, ist der Text so eine Hülse, um die Links unterzubringen.
Das ist aber nett.
Ja, das kann ich ganz ehrlich so sagen, weil immer wenn ich deine Texte lese, denke ich mir, warum kriege ich sowas nicht? Was ist denn das? Warum sind die denn immer so geschliffen und meine sind einfach so belanglos?
So grob.
Ja, grob, genau. Aber gut, so ist das eben. Und da drunter, wenn man da runter scrollt, da sind die Kommentare und da würden wir euch gerne hindirigieren. Und das war's dann auch schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.